Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, liebe Referenten. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Symposium über die Katechese in den Herausforderungen heute, zu dem wir im Augustinianum in Rom zu Gast sind. Ein italienischer Mitbruder hat mir gesagt, auf die Idee, eine Veranstaltung um 15 Uhr zu machen, können nur Deutsche kommen. Italiener würden das nie tun. Aber da wir ja auch für ein deutsches Publikum übertragen, ist die Zeit wohl angemessen. Katechese in den Herausforderungen der heutigen Zeit. Wir stellen fest, auch unter den Gläubigen schwindet das Wissen um den Glauben. Es schwindet immer mehr. Immer weniger Christen sind die wirklichen Inhalte des Glaubens bewusst. Ihnen fehlt das Verständnis der Sakramente. Ihnen fehlt ein Zugang zu dem, was es heißt, als Pilger auf Erden dem ewigen Leben entgegenzugehen. Seit vielen Jahrzehnten gibt es Versuche, diesem Mangel abzuhelfen. Papst Johannes Paul II. Wurde nicht müde, von der Notwendigkeit einer neuen Evangelisierung zu sprechen. Mit der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche hat er der Evangelisierung und der Katechese eine verlässliche Grundlage gegeben. Schon als Kardinal hat sich Josef Ratzinger ebenfalls mit dem Thema Evangelisierung und Katechese eingehend beschäftigt. Er beklagte bereits 1983 bei einer Konferenz in Paris, dass bei der Katechese oft mehr Wert auf die Methode als auf den Inhalt gelegt werde. Als Papst gründete er 2010 den Päpstlichen Rat zur Förderung der Evangelisierung und berief im Jahr 2012 die Bischofssynode zum Thema die neue Evangelisierung für die Weitergabe des Glaubens ein. Bei all diesen Initiativen trat immer deutlicher hervor, dass Katechese die Vermittlung des lebendigen Glaubens von Menschen ausgehen muss, deren Leben selber vom Glauben getragen ist. Gerade im Kontext eines immer radikaleren Säkularismus braucht es glaubwürdige Zeugen des Glaubens, die den Glauben weitergeben und lehren können, mehr durch das Zeugnis ihres Lebens als durch ihre Worte. Es braucht Menschen, die in Christus den Sinn ihres Lebens gefunden haben und zu authentischen Zeugen geworden sind. Auf sie werden die Menschen hören, weil ihr Zeugnis glaubwürdig ist. Daran hat auch Papst Franziskus erinnert. Durch das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, durch die Veröffentlichung des Direktoriums für die Katechese im Frühjahr des letzten Jahres und durch die Einführung des laikalen Dienstes des Katecheten, die im letzten Monat durch das Motu Proprio Antiquum Ministerium erfolgte, hat das Interesse an Katechese in der Kirche wieder zugenommen. All dies hat dazu beigetragen, dass die Idee entstanden ist, dieses Symposium zum Thema Katechese und die Herausforderungen heute zu veranstalten. Die Fragen sind drängend. Wie kann der Glaube in einer immer weiter säkularisierten Welt glaubhaft verkündet werden? Wie können Zeugen des Glaubens befähigt werden, den Glauben weiterzugeben an ihre Mitmenschen und damit an die kommende Generation? Wie kann Katechese zur Begegnung des Menschen mit Christus führen, zu einer Begegnung, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit die entscheidende Richtung gibt. Auf diese und andere Fragen suchen wir heute Nachmittag Antworten, oder besser gesagt, suchen wir Orientierungen zu geben. Daher gilt schon jetzt ein herzlicher Dank den hochkarätigen Referenten, die sich alle trotz anderweitiger Verpflichtungen gerne bereit erklärt haben, an diesem Nachmittag teilzunehmen. Ein herzlicher Dank gilt dem Verein Fundatio Christiana Virtus für die Finanzierung des Symposiums. Die E-Mail-Adresse bzw. die Homepage des Vereins wird immer wieder eingeblendet werden. Dort können Sie über diesen Verein mehr erfahren und auch Möglichkeiten, wie Sie ihn unterstützen können. Ein besonderer Dank gilt heute aber auch EWTN und Radio Horeb, die es durch ihre Übertragung ermöglichen, dass ein breites Publikum an diesem Symposium teilnehmen kann. Im Laufe des heutigen Nachmittags nehmen wir gerne auch Ihre Fragen entgegen, die während der abschließenden Podiumsdiskussion an die Referenten gerichtet werden können. Die erste Referentin am heutigen Nachmittag ist Frau Professor Marianne Schlosser, seit 2004 Professorin für Theologie und Spiritualität an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Sie ist zudem seit 2014 Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission. 2018 wurde sie mit dem Josef-Ratzinger-Preis ausgezeichnet. Frau Professor Schlosser spricht zum Thema „Durch Katechese vertraut werden mit Gottes Offenbarung“ und zeigt damit jene Grundlagen auf, die für das ganze Symposium von Bedeutung sind. Wenn der Glaube die Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes ist, dann dient Katechese dazu, diese Offenbarung Gottes kennenzulernen, sie zu verstehen und, soweit das uns Menschen möglich ist, diesen Schatz den Menschen für ihr Leben zugänglich zu machen. Frau Professor Schlosser, ich gebe Ihnen das Wort.
Ein herzliches Grüß Gott, verehrte Bischöfe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Johannes 17,3. Diese Worte aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu drücken das Ziel seiner Sendung aus, wie auch in der Rede vom guten Hirten. Seine Schafe sollen das Leben haben. Im gleichen Atemzug wird gesagt, dieses Leben bestehe darin, dass er sie kennt und sie ihn. Johannes 10,14. Also dieses Erkennen ist eine personale Beziehung zu dem, der das Leben selber ist, ein Leben mit ihm und daher unzerstörbar. So wie der Bund einer Freundschaft nicht von außen zerstört werden kann. Glauben ist daher nicht nur der Weg zum ewigen Leben, sondern der Anfang des ewigen Lebens in uns, so die klassische Formulierung des Thomas von Aquin, die Edith Stein besonders liebte. Weil uns der Glaube von Gott, den drei göttlichen Personen, Kenntnis gibt. So wie die Liebe, die Gott am Menschen sehen will, nur möglich ist, wenn die menschliche Person von Gottes Zuwendung beschenkt wird und sich beschenkt weiß. So ist ein Verstehen oder Kennen Gottes nur möglich, wenn er sich als der zeigt, der er ist. Glaube als Antwort auf die Offenbarung ist eine Teilnahme an der Erkenntnis, die Gott von sich selber hat und deswegen unendlich kostbar. In besonders klarer und berührender Weise hat die Enzyklika Lumen Fidei in der Nummer 18 das zum Ausdruck gebracht. An Jesus Glauben heißt teilnehmen an dem, was Jesus sieht, also nicht nur ihn zu sehen, sondern mit seinen Augen zu sehen, mit ihm den Vater zu erkennen. Katechese muss zu dieser Erkenntnis Gottes führen. Und deswegen ist sie mehr als Unterweisung, sie ist Geleit zum Leben. Wie es übrigens der Katechismus Romanus bereits ausgedrückt hat, der das Wort aus Johannes 17,3 als Ziel und Inhalt der Katechese bestimmt hat. Ja, würden denn Sie das ewige Leben als Gotteserkenntnis definieren? Ist denn Erkenntnis wirklich so wichtig? Man kann nicht übersehen, dass die Erkenntnisdimension des Glaubens, die Glaubenslehre, anscheinend auch in der Katechese stark zurückgetreten ist. Und einige Folgen davon sind ganz offenkundig. Ich nenne nur zwei ganz kurz. Der Mangel an Kenntnissen bringt den Verlust der Sprachfähigkeit, den Glauben betreffend, mit sich. Es gibt eine große Unsicherheit in dem, was die Kirche überhaupt glaubt und lehrt. Das kann niemand bestreiten. Und zugleich stellen wir fest, dass so etwas wie eine gemeinsame Grundsprache des katholischen Glaubens, die lange Zeit auch gemeinsam war mit denen, die nicht katholisch sind, verschwunden ist oder geschwunden ist. Diese gemeinsame Sprache, dass man weiß, wenn man sich mit jemandem unterhält, was Sünde, Gnade, letzte Dinge, Weihwasser, was feiert man an Maria Verkündigung, was das bedeutet, das ist zurückgetreten und auch innerhalb der katholischen Kirche ist die Verständigung schwieriger geworden. Eine andere gravierende Auswirkung betrifft den Bereich des sakramentalen Lebens. Ein Problem, mit dem sich eben die Internationale Theologische Kommission in ihrer letzten Sitzungsperiode eingehend befasst hat, ausgehend von der Feststellung, dass in vielen Teilen der Weltkirche die Zuordnung von Glauben und sakramentaler Praxis dissoziiert, gebrochen, auseinanderdriftend erfahren wird. Vielfach werden in unseren Breiten Sakramente noch aus Tradition empfangen, wenn sich's punktuell ergibt, ohne dass der Glaube der Kirche, einerseits was das zu empfangende Sakrament selbst betrifft, andererseits auch der Glaube der Kirche insgesamt, im Leben der Empfänger eine besondere Rolle spielen würde. Wenn nun Sakramente der Kirche Zeichen des Glaubens der Kirche sind, also den Taufglauben voraussetzen, ausdrücken und beim Empfänger nähren sollen, so wie die Liturgiekonstitution das definiert hat, dann kann eine Sakramentalisierung ohne entsprechende inhaltliche Katechese nicht ohne gravierende Folgen bleiben. Ganz offenkundig, dazu braucht man nicht viel zu sagen, ist das beim Ehesakrament, aber auch bei Taufe und Firmung und auch bei der Eucharistie. Eine Intention, also der Wille zu empfangen, was die Kirche hier geben will, ist ja vorausgesetzt für, zumindest für einen fruchtbaren Empfang eines Sakraments. Wo liegen die Wurzeln einer solchen Skepsis oder Zurückhaltung gegenüber der objektiven, lehrmäßigen Dimension von Katechese oder Glauben? Ich versuche, ohne eine eingehende Analyse, ein paar Punkte zu benennen. Zum einen in einer bestimmten neuzeitlichen Auffassung von Erkenntnis. Wenn Erkenntnis primär oder ausschließlich aufgefasst wird nach dem Paradigma naturwissenschaftlicher oder mathematischer Erkenntnis, dann wird diese Art von Wissenschaft zum Ideal und in der Folge Religion im Bereich des Gefühls angesiedelt und daher im Bereich des Subjektiven. Weniger Wahrheitserkenntnis als vielleicht emotionale Stabilisierung wird erwartet, vielleicht auch mit der positiven, systemrelevanten Auswirkung, dass auch gesellschaftlich gläubige Menschen zuverlässig und stabil seien. Demgegenüber zeigt der biblische Wortgebrauch sowie die patristische, scholastische und notabene die mystische Theologie eine weit differenziertere Auffassung von Erkenntnis. Die Geistigkeit des Menschen ist differenziert genug, um sich auf verschiedene Weise verschiedenen Objekten zuzuwenden. Materiellen anders als abstrakten, moralischen und religiösen wiederum auf andere Weise. Also kurz gesagt, eine Person versteht man auf andere Weise als eine mathematische Formel. Vielleicht sollte man in der Katechese diese differenzierte Wahrnehmung auch wieder schulen. Wie erkennt man denn Güte, Schönheit? Wie unterscheidet man Freude von Dauer, von vorläufiger, vergnügender Freude? Hier könnten Biografien von Personen hilfreich sein, die selbst ihr Kommen zum Glauben reflektiert haben. Ich denke jetzt insbesondere an Edith Stein, aber man kann auch von Augustinus ausgehen oder von C.S. Lewis. Zweitens, der Verlust der Balance zwischen zwei Dimensionen des Glaubensaktes selbst. Das Auseinandertreten von Fides Qua und Fides Quae. Die ausschließliche Betonung des persönlichen Glaubensaktes als vertrauenden Anhangen an Gott bringt mit sich meist die Marginalisierung der Fides Quae Creditur, also des Geglaubten als Inhalt. Die eigene Erfahrung wird wichtiger als der kirchliche Glaube, der mehr oder weniger als eine übernommene oder anerzogene Theorie empfunden wird, ohne Bezug zum eigenen Leben. Die Tendenz, das ganze Gewicht auf den sogenannten Vertrauglauben zu legen, verschaffte sich im 20. Jahrhundert auch im katholischen Verständnis mehr und mehr Geltung. Und das nicht ganz ohne Grund. Denn eine einseitige Betonung der objektiven Dimension hat auch ihre Gefahren. Der christliche Glaube besteht nicht im Fürwahrhalten einer Anzahl von Sätzen. Gott ist kein Objekt wie andere Objekte. Er hat den Verstand erschaffen, der jetzt über ihn nachdenkt. Gerade in der Mitte des 20. Jahrhunderts rückte die personale Seite deutlicher ins Bewusstsein und damit auch das Empfinden der Mängel in einem später sogenannten instruktionstheoretischen Offenbarungsmodell. Es setzte sich aber mehr und mehr eine Art von Misstrauen, ja Abneigung gegen die objektive Gestalt des Glaubens durch, ja, das Dogma, das nichts anderes ist als die theologische Gestalt des Glaubensinhalts, wurde als äußerlich abstrakt, steril, als unverträgliche Kost empfunden. Mit einem anderen Akzent kann die Betonung des Glaubenswissens sogar als schädlich diffamiert werden. Denn es führt zur Überheblichkeit, so als sei jemand besser, der eben mehr weiß. Scientia inflat. Der Vorwurf ist alt und kehrt durch die Theologiegeschichte hindurch immer wieder. Diese Abneigung gegen Spezialistentum ist ja auch durchaus verständlich, denn der Glaube ist nicht einfach die Angelegenheit von theologischen Experten. Aber auf der anderen Seite ist Einfachheit und Schlichtheit auch nicht das Gleiche wie Ignoranz und Oberflächlichkeit. Hier gilt, was Gregor der Große für viele ähnliche Sachen gesagt hat, vitia saepe mentiuntur, si esse virtutes. Laster geben häufig vor, sie seien Tugenden. In der Scholastik gab es das geflügelte Wort von der Vetula, dem alten Weiblein, die von Gott mehr verstehen und vollkommener sein kann im Glauben als hochgelehrte Doktoren der Theologie. Die größten Theologen der Scholastik haben sich wohlgehütet, den Glauben der Einfachen, der Minores, der Simplices gering zu schätzen. Aber sie waren auch der Überzeugung, dass alle Christgläubigen verpflichtet sind, den Taufglauben, also das Bekenntnis, zu kennen. Und gerade in dieser Überzeugung zeigt sich die Überzeugung von der gleichen Würde aller Glieder der Kirche. Im Wesentlichen hat kein Spezialist den einfachen Gläubigen etwas voraus. Im Sinn von 1. Johannes 2,20 und 27, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle seid Wissende. Also ein umfassendes Glaubenswissen zu haben, kurz gesagt, genügt nicht, um wirklich ein Glaubender zu sein, fidelis, gläubig zu sein. Und daher rechnete die klassische Theologie auch mit der Möglichkeit einer fides informis, also ein Glaube, der nicht mit Liebe und mit Hoffnung verbunden ist, ein Torso-Glaube, wo die Erkenntnis über Gott, die man empfangen hat, ohne Wirkung bleibt. Aber umgekehrt, wenn der Glaube im Gegenzug reduziert wird auf das, was meiner Erfahrung entspricht, dann verschwindet das, was Offenbarung mir zu sagen hat. Dann gibt es keinen Aufbruch in ein neues Land. Und man muss hinzufügen, dass solche Subjektivierung, also alles danach zu beurteilen, ob man selbst es nachvollziehen kann, ob es einen Erfahrungswert hat, nicht geringe Gefahren für das geistliche Leben hat. Die Schwierigkeit zu beten hat nicht selten eine Ursache in der mangelnden Kenntnis Christi. Wenn man sich nicht bemüht, ihn kennenzulernen, wird das Gebet schal. Niemand betet zu einem Schatten, sagte Henri Caffarel. Eine herzhafte, zuversichtliche Bitte richtet man an jemanden, den man kennt. Und um im Gebet treu zu sein, wenn es trocken wird, ist es wichtig zu wissen, dass man erwartet wird. Und das weiß man nur aus dem Glauben. Ein dritter Punkt. Verschiedene Entwicklungen in der Theologie haben das Vertrauen in die herkömmliche Glaubenslehre nicht gerade gestärkt. Aus Zeitgründen sage ich das nur stichwortartig. Die Bedeutung der Heiligen Schrift. Kann ich in ihr überhaupt die Person Jesu noch entdecken, wenn sie losgelöst wird aus der Glaubensgemeinschaft der Kirche? Dogmen sind geschichtliche Gebilde. Warum sollen sie gültig sein? Gebote Gottes, kulturelle Ausprägungen. Die Lehrautorität der Kirche entzaubert aufgrund angeblicher oder nachweislicher Irrtümer einzelner Päpste oder kirchlich hochgelobter Theologen oder aufgrund von Skandalen und nachgewiesener Doppelmoral. Die Abweisung der objektiven Dimension führt allerdings nicht selten auch zu einer inhaltlichen Verkündigung, allerdings im eigenen Namen. Wie Chesterton mal sagte, alle Menschen sind Dogmatiker. Es gibt zwei Gruppen, die einen wissen es. Der Prediger oder die Katechetin gibt dann nur noch weiter, was sie persönlich für vermittelbar halten. Und manchmal ohne zu realisieren, dass sie der Sicherheit einer Hypothese anhängen. Aber das Leben und das Sterben, und darum geht es in der Glaubensverkündigung, sind keine Hypothesen. Und darum ergibt sich aus solcher Art von Unterweisung eine zunehmende Ratlosigkeit und ein heimlicher Zweifel, ob sich die Wahrheit überhaupt finden lässt. Und vielleicht liegt hier einer der Gründe, einer der wichtigsten Gründe, Inhalte für irrelevant oder zweitrangig zu erklären und letzten Endes das Interesse zu verlieren. Gleichgültigkeit ist ein bedrückendes Phänomen, auch in kirchlichen Kreisen. Eine Art von Müdigkeit und höfliches Desinteresse, ganz ohne Schuldgefühle. Vielleicht kann man sogar von so etwas wie geistiger Trägheit sprechen. Und die hat keineswegs ein Wachstum der Fides qua zur Folge. Wie kann man denn jemandem glauben, von dem man nichts weiß? Und schlimmer noch, von dem man nichts wissen will. Augustinus hatte scharfsinnig bemerkt, zu jemandem zu sagen, ich frage nicht nach dir, heißt, ich liebe dich nicht. Desinteresse an Glaubensinhalten mag verschiedene Wurzeln haben. Desillusionierung, Übersättigung. Sie ist in jedem Fall Ausdruck einer geistlichen Schwäche. Der Gegensatz zum Hunger nach dem Wort Gottes. Diese Schwäche ist verständlich, denn die Offenbarung Gottes ist eine Herausforderung. Sie verlangt nicht nur und nicht einmal in erster Linie eine Bekehrung des Verhaltens, sondern eine Bekehrung des Denkens. Können wir es glauben, dass Gott so nahe ist, ein solches Interesse an mir hat, wie es das Evangelium, die Freudenbotschaft von der Nähe des Reiches Gottes, sagt? Dass Gott in dieser Welt wirkt, dass Sein die Macht ist, dass er, Josef Ratzinger das mal formuliert hat, in Rufweite ist? Oder wollen wir Gott vielleicht nicht ganz so nahe haben, wie wir immer sagen? Dann wäre das eigentliche Problem die Schwerkraft eines atmosphärischen, latenten Deismus, dem wir, ob wir wollen oder nicht, auch als Christen, als Bischöfe, Katecheten, Professoren ausgesetzt sind und zu dem wir uns verhalten müssen. Ein Anzeichen dafür, dass es sich um so etwas handelt, ist der Widerstand, der sich gerade gegen solche Glaubensinhalte richtet, die ein Handeln Gottes in der materiellen, geschichtlichen Welt behaupten. Die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria, die leibliche Auferstehung und das leere Grab, Glaubensinhalte, die von Anfang an zum Bekenntnis gehörten und seit den Anfängen auf Spott stießen. Wir wissen das von Ignatius und von Tertullian. Also die Realität der Inkarnation, das Zentrum des Glaubens. Wenn es die nicht gibt, die Inkarnation, dann gibt es kein Eingreifen Gottes. Dann gibt es nur das, was es immer schon gab. Dann ist Jesus nicht der Sohn Gottes, jedenfalls nicht metaphysisch. Und wenn er nur ein Mensch ist, dann ist die Kirche ein Menschenwerk. Die Folgen für die Liturgie liegen auf der Hand und ebenso für die Moral. Wenn Gott keine kategorischen Anweisungen gibt und meine Sünden ihn nicht interessieren, das ist am Anfang angenehm. Aber der Grund dafür ist, meine Sünden interessieren ihn nicht, weil ich ihn nicht interessiere. Das ist die Konsequenz. Also bei all den Problemen möchte ich aber zuletzt dann noch was Ermutigendes feststellen, nämlich, dass es auch eine neue Offenheit gibt, nicht flächendeckend, aber punktuell. Die weitgehende Unkenntnis der christlichen Lehre, die Ignorantia pura, non affectata, trägt dazu bei, dass wir wieder leichter und unbefangener über Grundlegendes reden können, ohne auf blasierte Abwendung zu stoßen. Ja, das Alte ist manchmal völlig neu. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf das, was die Bibel unter Glauben versteht. Nur die Aspekte, die für meine Fragestellung jetzt wichtig sind. Im Neuen Testament bedeutet Pistis zum einen den Akt, mit dem man glaubt oder eine Bekehrung zu Gott vollzieht, also eine Verbindung von Erkenntnis und Wille. Der Glaube kommt vom Hören der Botschaft, ist aber nicht einfach eine rationale Reaktion. Niemand glaubt, ohne es zu wollen. Und zum anderen bezeichnet Pistis auch den Inhalt des Glaubens, der ausgesagt werden kann, der bekannt werden kann. Zum Beispiel in Römer 10,8, wo von dem nominalen und dem verbalen Bekenntnis gesagt wird, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus Herr, und im Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, zwei Aussagen kombiniert werden. Wer Jesus ist für mich und wie Gott in der Welt tatsächlich gehandelt hat. Besonders aufschlussreich für diese für diese Aussagbarkeit des Glaubens, für die lehrhafte Dimension ist Römer 6, 17, die auf eine Stelle, die auf die Taufe Bezug nimmt, wo es heißt, ihr seid von Herzen der Gestalt der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Also das, was wir glauben, ist weder eine Erfindung von uns, noch eine Bestätigung von dem, was man schon weiß oder schon lebt. Und auch wird uns nicht einfach die Glaubenslehre übergeben, damit wir was damit machen, sondern umgekehrt, der zum Glauben kommt, wird in eine Gestalt der Lehre, in ein gemeinsames Bekenntnis hineingegeben, in ein Korpus hineingegeben. Glaube bedeutet biblisch eine Wende in der Geschichte des einzelnen Menschen, weil das von Gott gewirkte Heil persönlich ergriffen wird. Bekehrung. Und es schließt eine Dynamik ein, eine fortwährende Umkehr. Gläubig werden wird besiegelt durch die Taufe, schließt aber ein Wachstum im Verstehen und im Vertrauen ein. Wenn Sie Epheserbrief, das dritte Kapitel, lesen, wo davon die Rede ist, dass wir Länge, Breite, Höhe, Tiefe und die Liebe Christi verstehen sollen, die alles, was man sich ausdenken kann, übersteigt. Also ein fortwährendes Wachsen im Verstehen und auch im Vertrauen, sodass wir nicht von Gefühlen wie Unmündige hin und her getrieben werden, sondern reif werden in Treue und Beharrlichkeit. Das sind Eigenschaften, die nicht Empfindungen sind, sondern Haltungen der Geduld und der Tapferkeit, die mit der Hoffnungsdimension des Glaubens verbunden sind. Noch ist die Vollgestalt des Heiles nicht da und wir gehen auch noch durch die Wüste. Glauben als Beziehung zu Christus war nie nur eine theoretische Weltanschauung, sondern schließt ein sittliches Sollen ein. Und zwar nicht als menschliche Leistung, sondern als innere Konsequenz des Glaubens. So wie der Gottesbund am Sinai die Gabe der Gebote mit sich bringt, so bringt die Freundschaft mit Christus die Angleichung, die Sympathie zu seinem Willen mit sich. Mindestens die Sehnsucht danach. Und ein letztes, Glaube ist mit Glauben. Denn Glauben erwirbt man nicht selbst, sondern man empfängt ihn. So wie man sich die Taufe nicht selber spendet, sondern sie empfängt. Man glaubt innerhalb der Gemeinschaft der Kirche. Und deswegen ist die Kirche Teil des Glaubensbekenntnisses selbst. Von Anfang an in den altkirchlichen Bekenntnissen sieht man das. Könnte dann auch viel darüber sagen, was Zeugenschaft bedeutet und dass die Weitergabe des Glaubens heißt, was die Apostel gesehen und berührt haben, das verkünden sie uns, damit wir Gemeinschaft haben. Durch die Verkündigung wird der zeitlich später gekommen ist, in eine unmittelbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn und seinem Leib gebracht. Diese Aspekte des Glaubens zeigen sich im Vorgang der Taufe und in dem zur Taufe integral gehörenden Vorgang der Formation, also des Katechumenats. Der Glaube wird dialogisch erfragt. Glaubst du an Gott, den Vater? Glaubst du an den Sohn? Glaubst du an den Heiligen Geist? Und vom Täufling wird dieser Glaube bekannt, ich glaube, und durch das sakramentale Zeichen der Tränkung, also wie man ein Stück Stoff in Farbe taucht, also es vollgesogen wird, Baptizein, besiegelt. Bei der Taufe geschieht also die Übereignung der eigenen Person nicht an irgendein göttliches Wesen oder an eine Kraft oder wird ein Segen gespendet, sondern die Übereignung der Person an den dreifaltigen Gott. Und das wird zum Ausdruck gebracht mit der Formulierung Credo in Deum Patrem Filium et in Spiritum Sanctum. Das Sprechen des Credo ist der ins Wort gebrachte Bekehrungsvorgang. Also nicht so sehr eine theoretische Aussage, ich halte das für wahr, sondern ein Akt der Selbstübereignung, der ausgesprochen wird. Und wenn dieser Aspekt fehlt, also das Credo in Deum, in Gott hinein, dann würde das Glaubensbekenntnis seine innere Einheit verlieren. Also das, was ich über Gott sonst noch sage, das wäre dann mehr oder weniger auch eine Sammlung von Sätzen. Und diese drei Dimensionen des Glaubens lassen sich im Johannesevangelium wiederum finden, worauf Lumen Fidei Nummer 18 hinweist. Und darum kann man sagen, der Ursprung der Glaubenslehre, der Ursprung des Dogmas liegt in der Begegnung mit Jesus Christus. Ich zitiere jetzt Papst Benedikt. Wo diese Begegnung fehlt, bleibt das Dogma leere Formel. Und daher muss zuallererst die Begegnung mit Jesus Christus vermittelt werden. Und wenn sie geschieht, ergibt sich alles weitere Schritt für Schritt, dass ich die Beziehung zu ihm nicht allein haben kann, sondern nur in der Gemeinschaft der Seinigen, der Kirche, dass diese Beziehung nicht bloß Gefühl ist, sondern mir Wahrheit erschließt, die Beteiligung an seiner eigenen Beziehung zum Vater, also die Erkenntnis Gottes und seiner Verheißungen. Und das alles ist dem Glaubensbekenntnis zusammengefasst, dass eine Rede meines Ich im Wir der Kirche zum Herrn hin ist, von dem ich mich zuerst angeredet weiß. Begegnung mit Christus, das klingt so großartig. Haben wir die? Ich meine, wenn man es so versteht, wie sie Paulus oder André Frossard erfahren haben, sind solche Begegnungen vielleicht eher selten. Aber entscheidend ist, dass Jesus Christus nicht eine Person der Vergangenheit ist, die nichts von mir weiß, sondern der Lebendige, der Sohn Gottes, der mich kennt und liebt. Evangelisiert, berührt von der Freude des Evangeliums, ist jemand, der wie Paulus sagen kann, Christus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Und diese Beziehung ist der Grund dafür, warum alles andere, was über ihn verkündet wird, unendlich relevant ist. Was man weiß über Gott und wissen kann, ist interessant, weil es mit ihm zu tun hat. Und darum ist Katechese mehr als bloßer Unterricht. Es geht nicht um das Hören des Stoffes allein als Information, sondern es geht um Transformation, um Umgestaltung. Daher erklärte Johannes Chrysostomus den Katechumenen, seinen Audientes, Hörern: Wir reden nicht nur, damit ihr hört, sondern damit ihr es im Herzen tragt und den Erweis im Handeln bringt. Darum heißt es Katechese, weil es auch dann, wenn wir abwesend sind in euren Herzen, als Echo widerhallen soll. Einführung in das Leben als Getaufter. Inhalte der präbaptismalen Formation sind Glaubensbekenntnis und Heilsgeschichte. Das zeigt sich an den Musterkatechesen, etwa Augustins oder der großen katechetischen Rede des Gregor von Nyssa. Die Unterweisung im Doppelgebot. Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wurde manchmal schon vor dem Katechumenat erfragt. Und die Bedeutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets. Das Vaterunser ist nicht nur ein Gebet, es ist eine Offenbarung, wer der Vater ist. Und darum gilt auch individuell, nicht nur lex orandi, lex credendi, sondern es gilt auch, sag mir, wie du betest und ich sage dir, was du glaubst. Erlauben Sie mir ganz kurz, 14 Sekunden, dann sage ich nichts mehr, was ich noch gerne gesagt hätte über Augustins Musterkatechese und was er vorschlägt für Katecheten, wie sie anfangen sollen, was das Zentrum ist und wovor man dringend zu warnen hat, sage ich jetzt nicht, sondern ich sage ein Letztes. Glaube ist eine Erkenntnis nicht nur mit Liebe, sondern mit Staunen. Das große Thema der Katechesen für die Neugetauften waren die Sakramente der Initiation. Man war überzeugt, dass die eigentliche Tiefe dessen, was da gefeiert wird, nicht einfach erklärt werden kann, sondern dass das Verstehen den Empfang der Erleuchtung voraussetzt, also durch den Heiligen Geist. Und darum ist diese Art von Katechese nicht mit der Osterwoche abgeschlossen. Man nennt euch Neophotistoi, Neuerleuchtete, nicht nur für 2, 3, 10 oder 20 Tage. Ihr könnt diesen Namen auch nach 10, 20 oder 30 Jahren tragen. Das ganze Leben lang, sagte Chrysostomus. Also Glauben schenkt Erleuchtung, Wachstum an Erkenntnis, Klarheit und Vertrauen und Treue inbegriffen. Als Erkenntnis von Gott ist er nicht nur Wissen mit Liebe, sondern mit Staunen und mit Dankbarkeit. Der Glaubensinhalt übertrifft, was man je als Einzelner oder als eine Gruppe ausschöpfen kann. Und darum ist ein Dogma keine dürre Satzwahrheit, sondern der sprachliche Schlüssel zu der Wirklichkeit, die unausschöpfbar ist. Staunen und Dankbarkeit begleiten die Erkenntnis des Nicht-Selbstverständlichen. Sie sind das Gegenteil der geistigen Trägheit, Traurigkeit oder Übersättigung. Sie sind Gestalten, Kleider der Freude. Und zu dieser Freude des Evangeliums soll Katechese führen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke.